Auch guten Morgen. Wir sind wieder in der Reihe zu Matthäus. Da haben wir ja vor einiger Zeit aufgehört, letzten Sommer. Genau, und machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Die Überschrift, die ich für heute gewählt habe, ist geistliche Scheinriesen. Weiß wer von euch, was ein Scheinriese ist? Es ist eine Person in einer Kindergeschichte von Jim Knopf dem Lokomotivführer. Und dieser Riese ist ganz anders, als man es normalerweise erwarten würde. Also normalerweise, wenn man einen Riesen sieht und man sieht den aus der Ferne, dann schaut er noch relativ klein aus. Und wenn man näher dann hinkommt, dann merkt man, dass dieser Riese immer größer wird. Und beim Scheinriesen ist es genau umgekehrt. Das heißt, wenn man weit weg ist, dann schaut er riesig groß aus und man denkt sich, boah, was ist denn das für ein Riese? Und dann kommt man näher hin und diese Person wird immer kleiner. Und so wird es in der Geschichte halt erzählt. Und die Person, die dieser Scheinriese halt ist, die ist ganz einsam, weil sie aus der Weite so riesig ausschaut, dass überhaupt keiner zu ihr hintraut. Und ich glaube, das ist etwas, was man bei uns als Christen manchmal auch findet. Wir sind manchmal solche Scheinriesen. Wir denken ganz groß von uns. Wir machen einen Eindruck, der sehr groß ist und es darf uns keiner zu nahe treten, es darf keiner näher kommen, wenn man dann rauskommen wird, wie klein wir eigentlich sind. Aber letzten Endes ist das auch etwas, was einsam macht. Und ja, der heutige Text hat sehr viel damit zu tun. Was wollen wir uns anschauen? Es gibt vier Themenbereiche heute in dem Text. Die Kleinen, der Ernst der Verführung, die Gefallenen und der gute Hirte. Welcher Text ist es? Matthäus 18, die Verse 1 bis 14. Und das ist ein sehr langer Text, ich lese euch den einmal vor. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist nun der Größte im Himmelreich? Und er rief ein Kind zu sich und stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehret und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Wer aber einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein um seinen Hals gehängt und er ersäuft würde im Meer, wo es am tiefsten ist. Weh der Welt der Verführungen wegen. Es müssen ja Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, der zum Bösen verführt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dich verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass du lahm und verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände oder zwei Füße hast und wirst in das ewige Feuer geworfen. Und wenn dich dein Auge verführt, reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig zum Leben eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in das höllische Feuer geworfen. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Was meint ihr? Wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich verirrt haben. So ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass noch auf nur eines von diesen Kleinen verloren werde. Wenn man sich diesen Text jetzt mal so anschaut, dann denkt man sich, okay, boah, das ist schon eine ziemliche Spannweite an Themen, die da aufkommt. Und das ist eigentlich genau dasselbe, was ich mir beim ersten Mal gedacht habe. Man dachte, okay, das alles in einer Predigt zusammen, warum muss das eigentlich sein? Und da könnte man das eigentlich in drei Themen aufteilen oder vier oder so. Und dann habe ich mir das Ganze angeschaut und habe mir gedacht, na, das passt eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Es gibt nämlich einen Bogen darüber und der ist ganz, ganz wichtig. Und genau genommen, mir sollte man nicht nur diesen Teil nehmen von dem Matthäus-Kapitel, sondern die nächsten auch noch gleich dazu. Weil das passt eigentlich auch sehr gut dazu. Aber das war doch ein bisschen viel und ich weiß nicht, ihr wollt es gerne wahrscheinlich vor Mittagessen haben, gell? Deswegen habe ich mir gedacht, okay, vielleicht doch nicht das Ganze. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, dass es zusammengehört. Aber ich werde auch manches auslassen müssen, es war sonst einfach zu viel. Also wenn ich nicht alles abschließend behandle, gut, das ist so. Was ist die Ausgangslage? Der Markus berichtet uns, dass Jesus mit den Jüngern durch Galiläa gezogen ist. Da hat es diese Geschichte dann nachher gegeben, die in Matthäus davor steht, wo sie in Kapernaum Tempelsteuer hätten zahlen sollen und Jesus schickt an von den Jüngern, dass er einen Fisch nimmt und der hat eine Goldmünze drinnen. Und dann wird darüber diskutiert, ob sie als Jünger, als Kinder Gottes überhaupt Tempelsteuer zahlen müssen. Nein, müssen sie nicht, aber sie tun es halt trotzdem, um keinen Ärger zu erregen. Und damit kommt eigentlich das ganze Thema Kinder Gottes schon ein bisschen auf. Und dann sind sie die ganze Zeit eben unterwegs gewesen. Und wie sie dann nach Kapernaum kommen, kehren sie in ein Haus ein. Wahrscheinlich bei dem Haus von an von diesen Jüngern, die von dort kommen. Der Petrus war so ein üblicher Verdächtiger. Und dort spricht Jesus im kleinen Kreis mit ihnen. Das heißt, es ist nicht das Volk dabei, es sind keine Pharisäer dabei, es ist niemand dabei, es sind die Jünger da. Und dann kommt ein Thema auf. Die Jünger haben unterwegs diskutiert, wann das Reich Gottes kommt. Sie waren ja die Ersten, die dabei waren, die Ersten, die Jesus nachgefolgt sind. Die haben natürlich schon die meiste Erfahrung, die meiste Leistung gebracht. Wer wird denn von ihnen der Höchste sein? Wer wird das meiste zum Sagen haben? Wer wird welchen Dienstgrad bekommen? Und wie schaut denn das eigentlich aus? Und Jesus, das wird dann in Markus erzählt, fragt sie, ja, woher habt ihr eigentlich geredet unterwegs? Und dann merkt man schon so, ja, jetzt hat er schon wieder gefragt, was ist denn da jetzt? Sie sind ein bisschen verschämt und dann sagen sie ihm halt doch, ja, wir haben darüber diskutiert, wer denn von uns der Größte im Himmelreich sein wird. Und Jesus antwortet dadurch, dass er eins von den Kindern im Haus zu sich gerufen hat. Er holt es zu sich, er umarmt es liebevoll und dann stellt er es in die Mitte vor seine Jünger und dann stellt er die Ordnung der Welt auf den Kopf. In zwei Sätzen handelt er zwei Themen ab. Wie kommt man ins Himmelreich und wie wird man dort der Größte? Und für beide ist die Antwort die gleiche. Man wird wie ein Kind. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich meine, wir haben sicher schon einiges gehört in manchen Predigten. Ich möchte es von einer anderen Seite ein bisschen anschauen. Und damit wir das anschauen können, was das heißt, wie ein Kind zu sein, möchte ich bitten, jetzt eine Brille aufzusetzen. Wir haben heute eine Brille der Nach-2000er. Das heißt, wir haben manche Gedanken über Kinder, die anders sind, als die Menschen damals gedacht haben. Und manches würde man heute nicht mehr so sagen, aber wenn es vielleicht trotzdem stimmt. Und deswegen braucht man da ein bisschen eine Brille, damit wir das anschauen können. Was hat er denn gemeint? Was ist denn mit Kindern damals gewesen? Manches davon heute noch. Sie haben nichts zu bringen. Sie haben typischerweise kein Vermögen. Sie haben keine besonders große Arbeitskraft. Sie haben nicht viel gewusst. Sie haben nicht viel kennen. Sie haben normalerweise viel Fehler gemacht. Sie haben damals eigentlich überhaupt keine Rechte gehabt. Sie haben keine Entscheidungen treffen dürfen. Sie haben keine oder nur ganz, ganz wenig Verantwortung übernommen. Sie haben typischerweise keinen Überblick gehabt über das, was passiert, so dieses Große oben drüber, und haben meistens auch nicht weise gehandelt. Wenn ich das jetzt so sage, dann ist das total negativ, oder? Jesus geht total liebevoll mit dem Kind um, aber wie er sagt, was dafür notwendig ist, dass man ins Reich Gottes kommt und dass man ein Großer im Reich Gottes ist, geht es um Erniedrigen. Und das ist etwas Negatives. Das heißt, wenn Jesus sagt, werdet, erniedrigt euch und werdet wie dieses Kind, dann geht es nicht darum, dass man sagt, okay, wir schauen uns die kindliche Freude und die positiven Dinge an, die wir mit dem Kindsein verbinden, sondern wir schauen uns genau diese Dinge an, wo ein Kind, wenn man es fragen würde, sagen würde, ah, ich möchte schon bald groß sein. Warum? Damit ich genau diese Dinge loswerde, weil ich dann endlich wer bin und was machen kann. Wie ein kleines Kind haben wir Gott gegenüber nichts zu bringen, außer uns selbst. Uns können wir ihm geben, mehr nicht. Wir können ihn nicht mit unserem Vermögen, mit unseren großen und guten Taten oder mit sonst irgendwas beeindrucken. Es ist einfach nichts da. Wir können uns nur dastehen und uns mit seiner Gnade beschenken lassen und von ihm an der Hand nehmen lassen und seinen Weg führen lassen. Das ist der Weg ins Himmelreich. Aber wie schaut es dann mit der Rangordnung aus? Wie ist das eigentlich, wenn ich schon mit Jesus unterwegs bin? Bin ich dann schon wer? Wer bin ich dann überhaupt? Ich bin noch immer ein Kind, noch immer auf diesem Weg der Niedrigkeit. Als Kinder Gottes soll man eben nicht diejenigen sein, die eh schon alles wissen und eh schon alles kennen. Die keine Hilfe mehr notwendig haben, weil sie schon so groß und so riesig sind. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist, dass ihr einem Kind begegnet, das immer glaubt, alles zu wissen. Man lächelt so ein bisschen als Erwachsener drüber und denkt sich dann so, Ja, aber genauso verhalten wir uns oft. Jesus fordert uns dazu auf, dass wir uns erniedrigen. Nicht bloß einmalig auf den Schritt, wenn wir zu ihm hingehen, sondern als seine Kinder in seinem Reich. Unser Weg ist nämlich nicht der Weg der Ersten, sondern es ist der Weg der Letzten. Die Größe im Himmelreich, die kommt nicht aus Leistung, Talent oder Durchsetzungsvermögen oder irgendwas anderes, sondern aus Niedrigkeit und Dienst. Und wenn Jesus das so sagt, meint er nicht, okay, das ist die Anleitung. Das heißt, wenn du groß sein willst, dann musst du heute mal durch ein tiefes Tal durch und musst dir deinen Weg hoch dienen. Deine geistliche Karriereleiter fängt halt sozusagen unten an, damit man dann nach oben kommt. Darum geht's gar nicht. Jesus selber hat in seinem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz den höchsten Platz im Himmel nachher bekommen. Es steht aber nirgendwo, dass seine Motivation, dass er dorthin gekommen ist, das war, damit er den höchsten Platz kriegt. Seine Motivation war, dass er gedient hat, dass er geliebt hat, dass er gehorsam war und nicht, dass er nachher dann der Chef wird. Es geht nicht darum, dass wir die Größten werden. Der Thron im Himmel, der ist schon besetzt. Darum geht es einfach nicht. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Texte anschauen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir diesen geschärften Blick, dieses Kleinsein auf uns selber mitnehmen und auf uns haben. Das hat mit den Abschnitten zu tun, die heute bei mir in der Predigt sind, und das hat auch mit den Abschnitten in der nächsten Predigt zu tun. Es geht darum, dass wir uns Verführung anschauen, Verirrtsein anschauen, den Umgang mit der Sünde, Gemeindezucht, das kommt dann nächste Woche, Einhalt, Barmherzigkeit und Vergebung. Und all das kann man nicht mit einem Blick von oben betrachten, das kann man nur mit einem Blick von unten, mit der Niedrigkeit, aus der niedrigen Position betrachten. Mit dem Blick von einem Kind von Gott, das nicht viel von sich selbst halten muss, aber das unendlich geliebt ist. Und wenn man das mit einem anderen Blick anschaut, dann wird man da wahrscheinlich mit einer Hochmut hinkommen und mit einer Unbarmherzigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass man genau von dem Punkt hinkommt, dass man unten steht. Der Ernst der Verführung. Wenn wir uns also dieses Thema der Verführung anschauen, schauen wir uns das aus der Sicht der Kleinen an, aus der Sicht der Menschen, die nicht perfekt sind. Jesus ist bei dem Thema ganz, ganz nüchtern. Er sagt, dass die Verführungen kommen werden. Das ist so. In Lukas 17 steht sogar, dass es unmöglich ist, dass keine kommen. Aber was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Verführungen, die da in dem Text drinnen stehen, gemeint? Habe ich schon eine Folie zu weit. Die Verführung der Kleinen. Es geht um die Verführung der Kleinen, die an mich glauben. Nicht um Verführung allgemein. Es geht darum, dass Nachfolger Jesu verführt werden. Es geht nicht darum, dass die ganze Welt verführt wird, sondern Nachfolger Jesu. Darum geht es in dem Fall. Was für Verführung? Wozu denn überhaupt? Jesus spricht von einer Führung zu einem Abfall. Und da haben wir natürlich sofort alle ein gewisses Kopfkino, so Abfall vom wahren Glauben. Die Phrase, die verwendet wird, da geht es darum, dass man zum Anstoß wird, dass etwas zum Anstoß wird, oder man kann es auch mit zu Fall bringen übersetzen. Es geht darum, dass ein Mensch, der Jesus nachfolgt, auf dem Weg über einen Anstoß drüber stolpert, zu Fall gebracht wird und auf dem Weg liegen bleibt. Es geht um mehr als jetzt eine einfache Sünde. Es geht darum, dass Menschen wirklich hinfallen und liegen bleiben. Dass sie Jesus eben nicht mehr nachgehen, nachfolgen und ihn aus den Augen verlieren. Dass sie ihr Vertrauen nicht mehr auf ihn setzen können, dass sie an seiner Gnade und seiner Liebe zweifeln und dass sie an ihm als ihrem guten Herrn zweifeln. Sünde kann als Stolperstein dazu beitragen, dass das passiert. Aber der Text gebraucht nicht das Wort Sünde, das Wort Zielverfehlung, was sonst immer steht, sondern ein Wort, das wir heute als Skandal kennen. Es geht also um mehr, nicht um arme kurz oder wie auch immer, sondern dass Leute wirklich wegkommen. Wie gesagt, Sünde kann ein Weg dazu sein. Das Dritte, es ist etwas sehr Ernstes. Wenn man sich das anschaut, diese Sprache, die da verwendet wird, Mühlsteine um den Hals und in das Meer und Arme abhacken und Augen ausreißen, das ist eine, die sehr martialisch und sehr ernst ist. Es ist nicht einfach irgendwas. Die Verführung und das, was aus ihr kommt, darum geht es nicht um Kleinigkeiten. Und das ist auch nicht deswegen anders, weil es ja sowieso kommt, sondern es ist etwas, was schlimm ist. Und deswegen verwendet auch Jesus so krasse Bilder da, um uns das zu verdeutlichen. Hey, es geht um was, es geht wirklich um was. Fangen wir mal von vorne an. Wer sind denn die Verführer eigentlich, die da mit so einer Strafe bedroht werden? Oder nicht mit einer Strafe, sondern wo man sagt, es wäre besser, wenn das mit ihnen passiert würde, als dass sie zu dieser Verführung kommen. Der erste Gedankenreflex von mir ist natürlich sofort, ja, das sind irgendwelche anderen Leute. Weil mir betrifft das nicht. Ich bin grundsätzlich das Opfer und ich bin derjenige, der verführt wird. Das Böse kommt von außen, die anderen sind die Schlimmen. Und das mag schon stimmen unter Umständen. Es gibt Dinge, die so sind. Aber gleichzeitig, wenn man sich die Verse 8 und 9 anschaut, das mit den Augen und den Händen, ruckt es plötzlich näher an uns heran. Die Verführung, die Ursache der Verführung ist plötzlich in unserem Körper drin. Es war das Auge, die Hand und der Fuß. Es sind plötzlich gar nicht mehr die anderen. Aber wenn wir jetzt die Umgebung uns anschauen, wie ist denn das, wenn ein Mensch den anderen verführt? Hat man es da grundsätzlich nur mit zum Beispiel Irrlehrern oder sowas zu tun? Wir reden ja, oder wenn wir solche Sachen haben, meistens so über unsere 3, 4, 5 Lieblingsthemen. Aber es gibt durchaus auch andere Sachen. Und deswegen, das ist noch eine weiter, das sieht man jetzt nicht mehr recht viel, wo der Paulus eine andere Rolle von uns eigentlich beschreibt, und zwar in 1. Korinther 8, Vers 13, das ist das, was ich unten ganz dick geschrieben habe. Darum, wenn meine Speise meinen Bruder zu Fall bringt, will ich nimmer mehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder nicht zu Fall bringe. Dieses Wort, dieses zu Fall bringen, ist genau wieder dasselbe Wort, dieser Skandal. Dieses, wo jemand liegen bleibt und Jesus nicht mehr nachfolgt, warum auch immer, wir wissen es nicht. Heutzutage würde man dieses Thema natürlich sofort auf das Thema Vegetarier und Veganer übertragen, weil kein Fleisch mehr essen, geht schon. Aber das war in dem Text nicht gemeint. Es geht darum, wenn man das jetzt geschichtlich ein bisschen betrachtet, Fleisch war in der damaligen Zeit ein Luxus. Genauso wie es bei uns vor 100 Jahren auch noch war. Und jedes geschlachtete Tier ist bestmöglich verwertet worden und verwendet worden. Und die erste Verwendung, die meisten Opfer damals in Griechenland gehabt haben, ist, sie sind nicht in einem Schlachthof geschlachtet worden, sondern sie sind im Tempel geschlachtet worden und Teile von ihnen sind als Opfer verbrannt worden. Und das restliche Fleisch wurde dann danach verzehrt gemeinsam. Typischerweise hat es da ein Festmahl im Tempel gegeben, in seltenen Fällen auch zu Hause. Und für die normalen Griechen war das eigentlich die einzige Gelegenheit, wie sie überhaupt zu Fleisch gekommen sind. Und wenn sie anderswo Fleisch gekriegt haben, dann war das trotzdem meistens ein Fleisch, das aus diesen Tempeln gekommen ist. Paulus spricht im Text nicht davon, dass die Christen damals an den Opfern teilgenommen haben oder die Anbetung mitgemacht haben von diesen griechischen Göttern. Aber er spricht davon, dass manche Christen in den Räumen des Tempels an dem Festmahl teilgenommen haben, das was dann danach war. Da ist es nicht mehr um Anbetung oder solche Geschichten von diesen Götzen gegangen, das war einfach das Festmahl danach. Und wenn man das aus heutiger Sicht so sieht, als Christ, denkt man sich, wie kannst du das überhaupt machen, dass du in das Festmahl, das nach dem Opfer für einen fremden Gott stattfindet, einfach hingehst. In Korinther lesen wir dann, dass der Paulus sagt, okay, na, eigentlich ist das gar nicht so ein Problem und er argumentiert das auch geistlich, warum es keins ist. Aber er spricht da davon, dass Menschen damit Gewissensprobleme gekriegt haben. Und dass die sich eben nicht so sicher waren, ob sie dort jetzt hingehen dürfen. Und manche von ihnen sind dann aus sozialem Druck oder vielleicht, weil sie Hunger gehabt haben, doch hingegangen und haben das entgegen ihren Gewissen gemacht. Und die Folgen dieser Handlung gegen das eigene Gewissen, die beschreibt der Paulus als sehr, sehr zerstörerisch. Je nachdem, welche Übersetzung du nimmst, ist da die Rede von zugrunde gehen oder umkommen. Also das ist nicht einfach irgendwas, wo Leute, ja gut, die haben halt ein bisschen was gemacht, sondern die haben wirklich eine Glaubenskrise bekommen und es hat sie wirklich von Jesus weggedreht, dass sie das gemacht haben. Okay, jetzt haben wir das Problem halt nicht mehr, es gibt diese Tempel nicht mehr, aber ich glaube, das macht uns ganz deutlich, die Verführung, die ist nicht ganz weit draußen, die ist uns sehr, sehr nahe. Es sind nicht nur die Leute, denen man so dieses klassische, das ist ein Verführerschild, umhängt. Manchmal kann es um so ganz einfache Sachen wie ein Essen gehen. Ich selber kann also ein Verführer sein, wenn ich meine Geschwister in ihrem Vertrauen auf Jesus ins Wanken bringe. wenn ich keine Rücksicht nehme, weil ich lieblos bin, weil ich lieblos handle, weil ich lieblos rede, weil ich mir eine Freiheit aus dem Glauben herausnehme, die sie noch nicht haben, weil ich ihnen Vergebung vorenthalte, das kommt später in dem Text auch noch, weil ich ihnen Steine in den Weg lege, die im Wort Gottes nicht sind, weil ich ihnen Dinge nicht sage, die im Wort Gottes stehen und weil ich ihnen vielleicht den Blick nur auf mich lenke und nicht den Blick auf Jesus hinrichte, weil ich ihnen in der Sicht stehe auf Jesus hin. Das ist eigentlich relativ hart, oder? Bevor ich da jetzt weitergehe, möchte ich aber auf eins hinweisen. Jesus sagt in Vers 6, dass es für die Verführer besser wäre, wenn ihnen ein Stein um den Hals gehängt würde und sie mehr versenkt würden, wo es am tiefsten wird. Es gibt in der Bibel zwei Sachen, die mehr dort, wo es am tiefsten ist, versenkt werden. Die zweite Stelle, die steht in Micha, in den Versen 7, 18 und 19. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Auch für diese Schuld, die wir da auf uns laden, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er hat es getragen, damit wir davon frei sind. Die Schuld ist weggenommen, aber die Warnung vor der Verführung, die bleibt. Die führt noch immer dazu, dass Menschen zu Fall gebracht werden und auf dem Weg liegen bleiben. Und Gott ist es nicht egal. Und deswegen sind auch diese krassen Worte da drinnen. Ups, habe ich gar nicht weitergedrückt, Entschuldigung. Das wäre der Vers dazu gewesen. Also schauen wir uns an, wie ist das jetzt mit diesem Ernst? Ich meine, wenn Jesus jetzt sagt, okay, wenn dich dein Auge oder deine Hand verführt und der Fuß dich verführt, dann hau sie dir ab, reiß sie dir aus. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er das in Matthäus sagt. Er hat das während der Bergpredigt auch schon gesagt und die Jünger haben ihn ja von ihm gelernt. Und eigentlich, nachdem sie das alles schon kapiert haben, müsste man jetzt davon ausgehen, dass sie dann danach hinausgegangen sind aus dem Haus und sich gegenseitig behilflich waren, sich zu verstümmeln. Das wird uns aber nicht berichtet. Warum hört Jesus dann eigentlich so extreme Worte, wenn das gar nicht so passiert ist? Er will uns wirklich verdeutlichen, dass diese Verführung was echt Schlimmes ist. So schlimm, dass es wirklich was kosten darf, sie loszuwerden. Manchmal wird es sogar schmerzen. Und darum nennt er so unvorstellbare Dinge. Wenn wir also erkennen, dass uns was von Jesus wegzieht, dass es uns hindert, unser Vertrauen auf ihn zu setzen und ihm nachzufolgen, was darf es eigentlich kosten, dass wir das loswerden? Und jetzt ist aufgelegt, deswegen muss ich das sagen, müssen wir uns zum Beispiel das Handy abhocken? Wie ist das in der Früh? Was ist das, was ihr als erstes anschaut? Ich kann es euch von mir sagen, ich schaue definitiv wahrscheinlich mehr Nachrichten an, als dass ich Bibel lese. Müsst ihr das vielleicht aufgeben, mit dem Auto zu fahren? Muss ich meine Arbeit wechseln? Was ist mit meinem Haus, meinen Freunden? Wie ist das mit dieser oder jener Beziehung, dem Fernsehen, dem Internet, meinem Hobby? Und wenn ich das so sage, ist mir bewusst, dass vieles davon echt schwer vorstellbar ist. Man würde sich in manchen Fällen vielleicht fragen, okay, wie soll ich dann überhaupt leben? Aber ist das mehr oder weniger vorstellbar als das, was Jesus da sagt? Ich persönlich muss sagen, okay, das ist etwas, wo ich nur mal viel drüber nachdenken muss, weil da bin ich echt nicht fertig. Und die Antworten darauf sind auch keine einfachen, glaube ich. Da muss man sich wirklich hinsetzen und mal nachdenken. Was ist das, was mich von Jesus wegerzieht, was mich den Weg und die Sicht auf ihn blockiert? Aber auch das darf ich nicht von meiner Schuld her, die da auf mich lässt, sehen, sondern sondern ich darf es auch vom Kreuz her sehen. Jesus hat die Schuld für alle Mal bezahlt. Und für die Menschen, die ihm nachfolgen, geht es nicht um die Hölle, um das ewige Getrenntsein von Gott. Aber die Warnung ist trotzdem ernst. Es macht was mit uns. Wir sind nicht diejenigen, die straucheln und liegen bleiben sollen und unserem Hirten nicht mehr nachgängen. Wenn ich das Thema jetzt also so zusammenfasse, würde ich sagen, okay, ich sehe einen starken Zusammenhang mit den Kleinen vom Anfang. Wir sind nicht diejenigen, die alles drauf haben, die diese geistlichen Riesen sind und die den Dreh echt ja, heraus haben. Manche Sachen schaffen wir vielleicht ganz gut, aber die Verführung ist da und sie ist uns definitiv näher, als wir das wahrnehmen. Und manchmal kommt sie aus uns selber heraus. Jesus warnt uns vor dieser Verführung mit einem ganz großen Ernst. Aber er ist derjenige, der die Strafe für unser Versagen schon getragen hat. Und wir dürfen seine Vergebung empfangen. Jetzt kommt diese Stelle, wo wir uns anschauen, was mit diesen Kleinen ist. Gerade deswegen, weil wir eben nicht diese geistlichen Riesen sind, weil wir sie eben nicht heraus haben, weil wir nicht diejenigen sind, denen keiner was anhaben kann, gibt uns die Hinweise, wie wir uns eigentlich gegenüber Menschen verhalten sollen, die davor beschrieben worden sind. Seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Welche Kleinen? Die Jesus-Nachfolger. Jeder und jede von ihnen ist Gott so wichtig, dass die einen extra zugeteilten Engel haben und dieser Engel steht die ganze Zeit vor Gott und sieht sein Angesicht. Das heißt, der Engel schaut Gott an, Gott schaut diese Engel an. Und da kann man sich vorstellen, dass diese Engel dann so dort stehen und da einem und Gott nimmt es wahr. Er schaut. Und wir, Jesus warnt uns davor, irgendwelche von diesen Kleinen zu verachten. Egal, ob sie gerade gut in der Nachfolge unterwegs sind oder ob sie als Verführer oder Verführte hingefallen sind und liegen geblieben sind. Es sind Kleine, die von Jesus am Kreuz teuer erkauft wurden. Es steht uns nicht zu, sie zu verachten. Egal, ob sie mit ihren Handlungen anderen zum Anstoß geworden sind, ob sie sich selber zum Anstoß geworden sind oder ob sie über diesen Anstoß hingefallen und liegen geblieben sind. Verachtung ist nicht das, was uns zusteht. Wie ist es jetzt mit den Menschen, die an Jesus glauben, aber die nicht mehr in die Gemeinde kommen? Wie ist es mit welchen, die man vielleicht ausschließen musste? Wie ist es mit denjenigen, die andere Lehransichten vertreten, von denen wir aber wissen, dass sie Gottes Kinder sind? Wie ist es mit den Menschen in unserer Gemeinde, von denen wir die Ansicht haben, dass sie auf einem falschen Weg unterwegs sind? Wie gehen wir mit diesen Menschen um? In manchen Fällen sehen wir, okay, es ist manchmal sogar eine Trennung angebracht und die Gemeinschaft kann nicht stattfinden. Aber wie ist es dann? Was für ein Gefühl haben wir dann? Und ich weiß von mir selber, wenn man sich denkt, jemand ist falsch unterwegs, dann ist Verachtung manchmal das Allernächste, was man dann hat. Das steht uns aber nicht zu. Und Jesus selber, er geht einen Schritt weiter. Er geht jedem und jeder nach. Ich habe das die zweite Erzählung vom guten Hirten genannt. Deswegen, es gibt eine zweite Stelle vom guten Hirten, die von diesen 99 Schafen berichtet, die steht im Lukas. Und die hat aber unterschiedliche Rahmenhandlungen, unterschiedliche Zuhörer und unterschiedliche Bezeichnungen für die Schafe. In Lukas spricht Jesus mit den Pharisäern über seinen Umgang mit Zöllnern und Sündern, mit denen er gemeinsam gegessen hat. Hier spricht er zu den Jüngern und es geht um die Kleinen, die Jünger. In Lukas sind es die Sünder. In der Stelle geht es, In der Stelle geht es also um Jünger, die sie verirrt haben. Schafe, die von dem Weg abgewichen sind, den Jesus leitet. Die von anderen Pflanzen vielleicht abgelenkt werden, sind, die den Blick auf den Hirten verloren haben, vielleicht über einen Stein gestolpert sind und liegen geblieben sind. Was macht der Hirte? Er lässt die 99 anderen stehen und geht das eine suchen. Das ist unvorstellbar. Das ist nicht das, was uns die Vernunft sagen würde. Ich meine, jeder von euch, der irgendwo mal an einem Business-Seminar teilgenommen hat, wird so diese 80-20-Regel kennen. Das heißt, man macht die Sachen, die einfach gängen und die restlichen 20 lässt man liegen. Jesus hat diese Regel nicht. Er hat noch nicht einmal eine 99-1-Regel. Wenn ein einziger seiner Jünger liegen geblieben ist und sich verirrt hat, lässt er alles andere liegen und stehen und geht suchen. Ob die Person sie dann finden lässt, das steht auf einem anderen Blatt, aber Jesus geht suchen. Wenn Jesus als unser Hirte so handelt, wie schaut denn das mit uns aus eigentlich? Wie gängen wir mit denjenigen um, die liegen geblieben sind? Folgen wir der Priorität, die unser Hirte hat? Oder ist es uns eigentlich egal? Gehen wir nur irgendwem nach? Bevor ich da jetzt weitergehe, möchte ich zwei Warnungen anbringen. Erstens, die Warnung vor der Verführung, die bleibt aufrecht. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen nachzugehen, die uns verführen möchten und die von Jesus wegbringen möchten. Das können wir ihm überlassen. Er macht das, er ist der gute Hirte oben, er tut das. Das müssen wir nicht. Und zweitens, im Abschnitt danach wird der Ausschluss aus der Gemeinde beschrieben. Da wird auch klargestellt, okay, die Art der Gemeinschaft, die man überhaupt noch haben kann, die wird nicht mehr so sein, dass man Brüder und Schwestern ist. Es ist was anderes. Es ist eine Gemeinschaft wie mit Menschen, die Jesus nicht nachfolgen. Das muss uns auch klar sein, dass das nicht mehr so funktioniert. Aber, wenn ich das jetzt sage, vor lauter Ausnahmen soll man, glaube ich, nicht die Hauptsache vergessen. Die Suche nach den verirrten Schafen ist ein zentrales Anliegen von Jesus. Für dir, die 99 anderen Schafe einfach stehen lässt. Für mich ist das etwas sehr Herausforderndes. Wenn ich so in mein Leben zurückschaue, und ich war ja nicht nur in dieser Gemeinde, sondern in einer anderen auch lange davor, gibt es doch ein paar Geschwister in meiner Umgebung, die geistlich liegen geblieben sind. Wo ich mich heute frage, ob ich nicht durch meine Handlungen oder durch meine Achtlosigkeit einfach dazu beigetragen habe, dass sie liegen geblieben sind. Wo ich was sagen hätte sollen, wo ich nichts sagen hätte sollen, wo ich es anders sagen hätte sollen. Und selbst wenn ich alles richtig gemacht habe, vielleicht, und das ganz genau überlegt war oder wie auch immer, hätte ich es nicht vielleicht nur besser machen können? Es ist mir klar, dass ich nicht jede von diesen Lasten tragen muss. Und das ist gut so. Der gute Hirte ist nur immer Jesus. Er tragt alle diese Lasten. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich in manchen von diesen Fällen schuldig geworden bin. Für diese Schuld gibt es eine Vergebung. Und da bin ich echt froh drüber. Aber wenn ich heute in mich reinschaue, sehe ich auch relativ viel Gleichgültigkeit. Man findet sich halt damit ab, dass das so ist, dass manche Leute verschwinden einfach. Man nimmt es so zur Kenntnis und das ist halt so, kann man nichts machen. Und ich weiß auch in vielen Fällen gar nicht, sind diese Menschen, die da gegangen sind, woanders sind, sind die nur mit dem Herrn unterwegs oder nicht? Sie sind einfach aus meinen Augen raus, aus meinem Sinn raus und ich schäme mich nicht mehr. Ich möchte uns also dazu ermutigen, dass wir aufeinander Acht haben. Dass wir nachfragen, nachgehen, anrufen vielleicht mal, zuhören, ermahnen, ermuntern. Und das fängt nicht erst dann an, wenn eine Person sagt, so, jetzt geh. Das fängt vorher an. Und das fängt auch schon damit an, wie wir uns jetzt gegenseitig begegnen. Damit komme ich zum Thema vom Anfang zurück. Jesus ermutigt uns dazu, dass wir uns erniedrigen und werden wie ein Kind. Dass wir niedrig von uns selbst denken. Wir sind keine geistlichen Riesen. Maximal geistliche Scheinriesen, aber das macht uns nur einsam, sonst gar nichts. Wenn wir uns also selbst mit so einem geschärften Blick von Jesus anschauen, werden wir feststellen, dass wir uns in dem Text heute in die meisten Rollen irgendwo wiederfinden würden. Eigentlich in jeder davon. Dort und da und für verschiedene Dinge, aber trotzdem. Wir sind diejenigen, die groß von sich denken. Wir sind Verführer, wir sind Verführte und wir verirren uns auch wieder einmal. Vielleicht nicht in die großen Dinge, aber macht es wirklich vor Gott einen Unterschied, die großen und die kleinen Sünden? Das haben wir so im Kopf, aber das gibt's ja gar nicht. Wir sind aber auch diejenigen, die Jesus nicht fallen lässt und denen er nachgeht und die er immer wieder aufsammelt. Und das ist echt schön. Aber gerade deswegen, wenn wir so sind, braucht man nicht groß von uns denken. Wir dürfen groß von Jesus denken. Er ist derjenige, der uns liebt, aber wenn wir echt nichts zum Bringen haben. Und er will uns als Hirte seinen Weg leiten und vorbei an den Dingen mit uns gehen, die uns nicht gut tun und hin zu dem Guten, was er für uns gedacht hat. Wenn wir diesen Weg gehen, diesen Weg der Niedrigkeit, hat das auch Auswirkungen auf unsere Gemeinschaft untereinander. Wenn ich kein Scheinriese mehr sein muss, darf ich irgendwie schauen, wie ich wirklich bin. Wenn ich den Schein nicht aufrechterhalten muss, darf mir jemand sagen, was ich an einem Punkt falsch mache, wo ich jetzt sündige. Das ist dann auf einmal keine Majestätsbeleidigung mehr, sondern das ist eigentlich genau das, was ich von mir erwarten kann, so wie ich bin. Ich weiß, dass ich so bin. Und gleichzeitig wird die Person, die mich ermahnt, auch barmherzig mit mir sein. Weil bei der schaut es genauso aus. Die Person weiß auch, dass sie eine Person ist, der viel vergeben wurde. Das werden wir im Text nächste Woche nochmal hören. Und ich denke, wenn dieses so klein sein bei uns wirklich stattfindet, dann kann es auch zu einer wirklich tiefen Gemeinschaft und Einheit führen. Und das wird auch in dem Text von nächster Woche dann mehr beschrieben, wo es dann auch um Gebet geht. Und ja, ich hoffe, dass wir da Schritte für uns selbst machen können, dass wir da hinkommen. Genau. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, hab dir Dank dafür, dass du derjenige bist, der diesen Weg der Niedrigkeit als allererster gegangen ist. Der so niedrig war, dass er bis zum Tod am Kreuz geführt hat, dass du der Allerniedrigste warst von alle. Und danke auch dafür, dass du erhoben bist, dass du jetzt Herr bist über alles. Und da freue ich mich drüber. Und Herr, wir wissen, wenn du sagst, dass du uns erhöhen wirst, wenn wir uns erniedrigen, dann ist das was Gutes. Und die Erhöhung, die wir von dir kriegen, die ist viel besser als das, was wir von woanders kriegen. Danke dafür, Herr, dass du das gibst. Bitte wirk du in uns, dass wir nicht viel von uns halten, sondern dass wir viel von dir halten. Dass du groß wirst und dass wir klar sind. Amen.